HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Barbara Pieroth. Guten Abend.
Jetzt fehlt noch ein guter Beat, damit die Stimmung so richtig gut wird. Damit wir Corona vergessen und Spaß haben.
Für mich muss noch eine Gitarre dabei sein. Das bringt so dieses Sommerfeeling.
Bitte nehmen Sie Rücksicht aufeinander. Halten Sie sich an die Hygiene- und Abstandsregelungen. Und
dieser Sommer ist anders als gedacht.
Das, was wir als normal empfinden am Sommerurlaub, das wird es dieses Jahr nirgendwo geben.
In Kanada wären wir normalerweise jetzt gewesen. Wir hätten eine Flugreise gemacht und wären dort gewandert.
So, die Herren, eine Frage. Warum habt ihr keine Masken auf hier am Kiosk?
Muss man nicht sagen, haben wir voll vergessen.
Für den Sommer hätten wir gerne noch etwas.
Also die Rutschen haben wir gesperrt, weil dort halt sich auch Schlangen bilden.
Sonne ist da, Wasser ist da. Und das Einzige, was mich vorhin ein bisschen genervt hat, war, dass wenn man da reinkommt, dass man da auch einen Mundschutz anziehen muss.
Oh, man ist leicht eingeschränkt, aber bei dem Wetter heute.
August. Nun hebt das Jahr die Sense hoch, dichtet Erich Kästner. Es mäht die Tage der Hitze, der Sonne. Der Hochsommer und Hochdetlef geben nochmal alles. Diese Zeit des Jahres bringt uns gerade eine sinnverwirrende Mischung aus Ruhe und Gefahr. Wir liegen träge und friedlich im Schatten, aber ganz in der Nähe drohen schon Wespen oder dunkle Gewitterwolken. Der Hochsommer ist auch die Zeit der Ekstase und Unvernunft. Wir stürzen uns wagemutig in kalte Gewässer, geben uns dem Rhythmus stampfender Sommerhitze hin, liegen nachts wach und vertrauen einem Sternenhimmel voller mythischer Gestalten unsere Wünsche an. Ist das alles auch in diesem Jahr so? Zwar riecht der Sommer noch immer nach Sonnencreme, Pommes und Chlor im Haar, aber die Ekstase verkneifen sich viele, weil bei der Poolparty ja ein Superspreader dabei sein könnte. Und das Baden ist an den meisten Orten strengen Hygieneregeln unterworfen. Corona soll uns zu Vernunft und Vorsicht zwingen. Das aber ausgerechnet zu einer Jahreszeit, in der wir alles sind, nur nicht vernünftig und vorsichtig. Was macht diesen August also so besonders? Das fragen wir heute Abend unter der Schlagzeile richtig Sommer, ein Schnelltest hier in HR2 Kultur der Tag. Und was wäre diese Jahreszeit ohne ihren eigenen Soundtrack? Sommerhits, die am Strand und am Baggersee dröhnen, die beim Grillen laufen oder beim Autofahren mit offenem Fenster. Gerade ist da ein Song besonders erfolgreich und an ihm kann Klaus Walter auch ganz typische Strickmuster ablesen. Watermelon Sugar High.
Watermelon Sugar von Harry Styles, einer der Sommerhits dieser Saison. Der Song erfüllt einige wichtige Kriterien, die ihn zum Sommerhit qualifizieren. Erstens, das Wort Sommer kommt mehrfach im Text vor. Summer Evening reimt sich auf Summer Feeling. Zweitens, das Video zu Watermelon Sugar spielt an einem sonnigen Strand. Drittens, an diesem sonnigen Strand ist der Sänger Harry Styles umgeben von vielen jungen Frauen, die wenig anhaben. Viertens, Harry Styles hat eine Boyband-Vergangenheit. Er war mal bei der Gruppe One Direction. 4 Pluspunkte also im Sommerhit-Ranking. Abzüge gibt's für den Inhalt des Songs. Watermelon Sugar handelt vom Zucker der Wassermelone und verspricht im Refrain ein Watermelon Sugar High. Watermelon Sugar High. Naja, die Sache mit dem Wassermelonentrip erinnert doch stark an das Märchen vom Afri-Cola-Rausch. Daran haben damals nicht mal 8-Jährige geglaubt. Mamacita, mamacita, que bonita, mamacita. Überzeugender kommen die Black Eyed Peas daher mit ihrem Mamacita. Die Black Eyed Peas singen nicht nur vom Sommer, sie sehen auch mehr nach Sommer aus als der doch recht bleiche Brite Harry Styles. Außerdem haben sie sich Verstärkung aus südlichen Gefilden geholt. Ozuna, der Sänger, stammt aus Puerto Rico und gilt als King of Reggaeton. Puerto Rico, das klingt doch schon wie der pure Sommer. Ozuna spricht sommerliches Spanglish und irgendwas mit Reggae kann nie schaden, wenn ein Sommerhit her soll. Außerdem beherzigen die Black Eyed Peas beim Mamacita gleich 3 Faustregeln der Sommerhit-Fabrikation. Erstens, ein Sommerhit wird ein Sommerhit, wenn er klingt wie ein Sommerhit, der schon mal ein Sommerhit gewesen ist. Mamacita könnte glatt die kleine Schwester sein von Macarena. All right, all right. Gleich um die Ecke von Puerto Rico liegt Yacuba. Von dort kam einst der Mambo Nummer 5. Auch der gehört zur inzestuösen Familie der selbstähnlichen Sommerhits. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need. Zweite Faustregel der Sommerhit-Fabrikation: Der Sommerhit ist generationenübergreifend. Es schadet nie, wenn ein Sommerhit von heute Erinnerungen weckt an einen Sommerhit von anno dazumal. Also reimt sich bei den Black Eyed Peas Mamacita auf Bonita. Mamacita, Mamacita, que bonita. La isla bonita. La Isla Bonita, die Mutter aller Sommerhits, gesungen von der Frau, deren Name schon so klingt wie ein Sommerhit, Madonna. Die Tochter italienischer Einwanderer singt von spanischen Schlafliedern, von San Pedro, Siesta und Samba, von der wärmenden Sonne und der kühlen Brise am Strand. Lauter Zutaten für die Sommerhit-Garantie. Und das bringt uns zur dritten Faustregel der Sommerhit-Fabrikation. Ein Sommerhit braucht Vokale. Ein Sommerhit sollte mindestens so viele Vokale wie Konsonanten im Titel haben. Konsonanten sind sowas von Winter. Also her mit den Vokalen. Mamacita, Macarena, Mambo. Nicht zu vergessen Lambada von der Gruppe Kaoma. Kaoma mit 3 Vokalen und nur 2 Konsonanten. Also, das A und O des Sommerhits sind die Vokale, das A und das O, die Selbstlaute sommerlichen Entzückens. Das A und das O wie in La Isla Bonita von Madonna. Oder der Vater aller Sommerhits von einer Band mit dem vokalreichen Namen Rigera. Vamos a la playa. Seit 1983 bilden diese Worte den Grundstock des Spanisch-Vokabulars deutscher Touristen. Darauf ein Cerveza, aber bitte kein Corona.
Wobei es in diesem etwas anderen Sommer bei den vielen Deutschlandurlaubern vielleicht auch in Bachsteiner oder Henninger getan haben dürfte. Nico Potzka ist Moderator, Teamleiter bei UFM, der jungen Welle des Hessischen Rundfunks. Und seine Kollegen nennen ihn auch Musiklexikon. Den Mann brauchen wir heute, dachten wir uns. Guten Abend.
Hallo.
Herr Potzka, knüpfen wir nochmal an Vamos a la Playa. Ist es eigentlich ganz typisch, dass da so oft spanische Texte sind? Also im Grunde kann die eigentlich keiner hierzulande so richtig textsicher mitgrölen, da wäre Englisch deutlich einfacher. Spanisch klingt aber eben dann so schön nach Urlaub, nach Ferne, nach Strand.
Ja, genau so ist es tatsächlich. Diese Sommerhits kommen ja oft aus Ländern, wo wir auch gerne Urlaub machen. Ne? Also Spanien, aber auch Lateinamerika, wo dann auch viel nach Europa rüberschwappt und in Spanien gehört wird. Und dann schnappen wir diese Songs eben im Urlaub auf und dann werden die auch bei uns erfolgreich.
Stichwort Text auch. Der zweite Song war zwar sehr eingängig, Mamacita, que bonita, aber sprüht ebenfalls jetzt nicht gerade vor Eloquenz und Wortwitz. Egal, Hauptsache, das reimt sich, wenn es sowieso keiner so richtig versteht.
Naja, das kann man sich natürlich gut merken. Ja, ob es jetzt auf Reime so unbedingt ankommt, weiß ich gar nicht so genau. Aber so markante Sachen, dass man zumindest so zwischen den Passagen, wo man nicht weiß, was man da eigentlich von sich gibt, wo man nur so ein Kauderwelsch vor sich hin singt, dann trotzdem nochmal mitgrölen kann, wenn man auf der Tanzfläche steht. Das ist dann vielleicht doch ganz wichtig.
Der Kollege Klaus Walter hat aus seiner Perspektive ein paar Bausteine erwähnt und wenn man die wie in einem Baukasten zusammensetzt, dann könnte das klappen mit dem ultimativen Sommerhit, aber so einfach ist es dann wohl doch nicht. Dann müssten ja alle, die sich an diese Bauanleitung halten, erfolgreich sein. Was gehört für Sie noch dazu?
Also in erster Linie muss ein Sommerhit natürlich auch erstmal nach Sommer klingen. Ne? So muss sowas Leichtes einfach haben, weil das ist ja eigentlich das, was wir uns vom Sommer auch versprechen. So eine gewisse Leichtigkeit. Wir tragen leichte Klamotten, wir haben Urlaub, wir haben Freizeit, Zeit für uns, wenn es gut läuft. Und dann soll die Musik natürlich auch nicht anstrengend sein, sondern möglichst so ein gutes Gefühl eingeben.
Eben hörten wir, dass oft Altes neu aufgegossen wird. Ain't Nobody von Chaka Khan in der Version von Felix Jehn ist da so ein Beispiel. Ist gut gecovert, also halb gewonnen.
Jein, würde ich sagen. Also auf der einen Seite ja, weil die Leute kennen den Song schon und deswegen haben es so Cover oft einfacher. Denn man hört den Song und denkt sich, oh, das kenne ich doch. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so ein Ding, dass viele das auch irgendwie abschreckt. Also es gibt da so zwei Lager, würde ich sagen. Die einen finden Cover super gut, die anderen finden, das ist Majestätsbeleidigung. Deswegen muss es auf jeden Fall ein gutes Cover sein. Auf jeden Fall hat man einen gewissen Vorsprung, würde ich sagen, wenn man einen guten Song gut covert.
Jetzt sind das oft Ohrwürmer. Simple Melodie, der Refrain wird immer wieder wiederholt, wie bei Macarena. Das hat schon fast ein bisschen was Hymnenartiges, dazu stampfende Beats. Jetzt könnte das die Hörer auch abstumpfen lassen, nerven. Warum zieht das dann im Gegenteil viele so rein?
Da geht es oft einfach darum, eine gute Zeit zu haben, am Strand zu liegen, vielleicht irgendwie einen Sommerflirt zu haben. Und das sind ja alles Sachen, womit sich viele Leute identifizieren können zum einen. Und zum anderen überfordert es die Leute auch nicht, weil bei, weiß ich nicht, 40 Grad, die wir ja gerade fast schon erreichen, ist das vielleicht auch zu anstrengend.
Wenn Sie nun einen Sommerhit vergleichen würden, zum Beispiel mit einem Hit aus dem Herbst oder aus dem Winter, wie unterscheiden die sich?
Ja, im Sommer sind das oft einfachere Texte, simplere Melodien, auch fröhlichere Melodien. Im Herbst kommen dann die schwereren Sachen, weil da ist es dunkel draußen, das Wetter wird wieder schlechter und da passen diese, sag ich mal, diese Songs, die irgendwie so ein bisschen ein schwereres Gemüt vielleicht machen, passen einfach viel besser in die Stimmung. Deswegen wird eine Adele zum Beispiel vermutlich niemals im Sommer Musik veröffentlichen.
Es heißt, dass in den 90ern und zur Jahrtausendwende mehr Partykracher dabei waren als aktuell. Las Ketchup zum Beispiel, Mambo No. 5, Bailando, Sketchman. Und auch wenn jetzt viele die vielleicht in ihrer Dumpfheit ganz furchtbar gefunden haben mögen, im Ohr sind die dann doch sofort. Auch wenn die Songs teilweise mehr als 20 Jahre alt sind. Heißt das, dass die Songwriter damals einfach besser waren?
Besser würde ich gar nicht sagen. Die Zeit war einfach eine andere. Wenn man sich die Pop-Acts von damals so anguckt, die Backstreet Boys, die Spice Girls und so weiter, Britney Spears in ihren Anfängen, das war ja alles eher leicht und sehr eingängig. Und die Zeiten sind einfach andere geworden, auch musikalisch. Und das merkt man dann natürlich auch an den Songs.
Es gibt Pop-Theoretiker, die sagen, im Grunde sind Sommerhits in sich widersprüchlich. Zum einen sind die einzigartig, zum anderen aber völlig austauschbar. Sie sind unvergleichlich und doch vollkommen Klischee. Sie haben Seele, sind aber gleichzeitig Ausdruck des Musikmarkts. Wie sehen Sie das?
Ja, das trifft es ganz gut. Ich glaube, ich würde es so ein bisschen als Guilty Pleasure auch oft bezeichnen, so Sommerhits. Auf der einen Seite sind die einem manchmal auch ein bisschen peinlich, vielleicht weil sie so simpel sind. Auf der anderen Seite verbindet man dann oft irgendwas damit und dreht das Radio dann doch lauter, wenn man im Auto sitzt. Aktuell ist es wirklich so, dass Black Music und Urban Music ein großes Thema wieder ist und entsprechend spiegelt sich das natürlich auch im Sommerhit 2020 wieder. Savage Love von Jason Derulo ist ein Song, der vermutlich auch vor ein paar Jahren schon funktioniert hätte, aber als zum Beispiel vor 10 Jahren die Rockmusik noch viel größer war, da klangen die Sommerhits natürlich auch anders.
Wofür brauchen wir denn eigentlich dieses Jahr Sommerhits, wenn die Clubs wegen Corona sowieso zu haben?
Das hält uns vor allem jetzt gerade bei Laune. Das Besondere an Sommerhit 2020 ist eben, dass dieser Song schon ein Internet-Hit war, bevor er zum Sommerhit geworden ist. Das heißt,
man muss dazu sagen, das ist sozusagen ein geschützter Begriff der Marktforscher auch, der Sommerhit.
Genau. Sommerhit muss auch gewisse Kriterien beinhalten, damit er zum Sommerhit werden kann. Die GfK, das ist ein Marktforschungsunternehmen, die Charts ermittelt, die aber auch den Sommerhit jedes Jahr ermitteln. Und die haben mal für sich festgelegt, dieser Song muss tanzbar sein, was wir schon gesagt haben, und eine eingängige Melodie haben und noch verschiedene andere Kriterien erfüllen. Und jetzt in Zeiten von Corona ist das natürlich besonders wichtig. Wir haben harte Monate hinter uns und wer weiß, wie die nächsten Monate so werden. Auch der Sommerurlaub 2020 ist ja anders, als wir das die letzten Jahre so kannten. Und entsprechend ist es jetzt gerade besonders wichtig, dass wir Songs haben, die uns bei Laune halten. Und wo wir dann sagen, ja, der Sommer 2020, der war anders, aber da lief der Song und da war ich dann trotzdem am See mit 2 Freunden und Abstand und hatte eine gute Zeit.
Nico Potzkai, Moderator und leitender Musikredakteur bei UFM, der Jungen Welle des Hessischen Rundfunks. Dankeschön. Sommer, Sonne, Strand, ein klassischer Dreiklang. Auch in diesem Jahr ist er für viele in Erfüllung gegangen, vielleicht eher in Sylt als in Spanien, aber immerhin. Andere Sorgen fernab von Corona bleiben und bleiben immer die gleichen, wie uns Robert Gernhardt in Marleens Sommer erzählt.
Es ist Sommer und Marleen fährt ans Meer. Sie aalt sich im Sand und zeigt alles her. Sie gibt der Sonne reichlich zu schauen, aber irgendwie wird ihr Bauch nicht braun. Eine Woche ist um und Marleen weiß mehr. Sie hat sich erholt und macht mächtig was her. Die Männer schauen gierig und giftig die Frauen. Aber irgendwie wird ihr Bauch nicht braun. 2 Wochen. Jetzt braucht Marleen einen Kick. Als der Typ sie anmacht, lehnt sie sich zurück und denkt im Stillen, mach zu, du Clown. Aber irgendwie wird ihr Bauch nicht braun. 3 Wochen. Mehr ist leider nicht drin. Noch einmal hält sie den Körper hin, der Sonne zuerst, so dann ihrem Faun, aber irgendwie wird ihr Bauch nicht braun. Das war's. Im Büro fragt die Freundin, na? Naja, sagt Marleen, es war alles da. Ich habe gepflegt, auf den Pudding gehauen, aber irgendwie wurde mein Bauch nicht braun.
Robert Gernhardts Gedicht, Marleen Sommer. Eben sprachen wir über Sommerhits. Sie können uns über Jahrzehnte verfolgen, sich in unserem Gedächtnis einnisten, denn im Grunde sind sie furchtbar besitzergreifend. Und vielleicht hat das der Hochsommer ja ganz grundsätzlich so an sich, die Wiederkehr. Zum Beispiel eben von echten musikalischen Scheußlichkeiten oder die Wiederkehr von Erinnerungen. Damals im Garten, es roch nach frisch gemähtem Rasen, es roch irgendwie intensiver und der Geruch heute lässt uns zurück fallen in die Zeit zwischen Juni und September, die damals zerfloss wie ein einziger heißer Tag. Und während uns manche Songs und manche Erinnerungen in lauen Nächten auf dem Balkon begleiten, so lassen sich auch andere Wiederkehrer nicht abschütteln. Insekten. Die machen sich nämlich im Hochsommer besonders breit. Was also kreucht und fleucht gerade, erklärt Stefan Hübner.
Decke, Wasser, Insektenbuch, Aprikosenkuchen. Ja, jetzt kann's losgehen. Mal sehen, wen ich so alles entdecke. Oh, da ist ja schon eine Wespe auf dem Kuchen. Ja gut, um die kommt man jetzt nicht herum. Was sagt denn dazu das Insektenbuch? Wespen, Verwandte der Bienen, 11 Arten in Mitteleuropa, gewöhnliche Wespe, deutsche Wespe, sächsische Wespe und so weiter. Die größte von allen, die Hornisse, bei uns besonders geschützt. Wespen bauen Nester aus selbst hergestelltem Papier. Darin leben sie in Staaten mit einer Königin und bis zu 7000 weiteren Tieren. Anfallende Arbeiten teilen sie untereinander auf, ja, soziale Insekten eben. Die Arbeiterwespen fressen im Hoch- und Spätsommer gern Fallobst, ja, oder Kuchenaprikosen. Jetzt schlüpfen auch die Wespenmännchen. Sie verlassen das Nest, paaren sich mit einer jungen Königin aus einem Nachbarvolk und sterben nach erfolgreicher Paarung. Ja, was für ein Schicksal. Oh, hallo, wer kommt denn da? Ein Zitronenfalter, intensiv gelb gefärbt und damit eindeutig ein Männchen. Die Weibchen sind blasser. Na, der muss aber ganz schön frisch geschlüpft sein. Eigentlich ziehen die sich doch an so heißen Tagen eher zu einer kleinen Sommerpause in Verstecke zurück. Naja, wahrscheinlich ist er gerade auf dem Weg dorthin. Kann man sich aber auch nur erlauben, wenn man fast ein Jahr lang lebt und damit Mitteleuropas langlebigster Schmetterling ist. Ja, Zitronenfalter halt. Ja, und den Orangenfalter mit den schwarz-blau-gelben Tupfen, den kenne ich auch. Ein kleiner Fuchs. Eine von den Arten, deren Raupen an Brennnesselblättern futtern. Von ihnen schlüpft im Hochsommer die 2. Faltergeneration des Jahres. Die Tiere kann man dann bei gutem Wetter bis in den Oktober sehen. Danach überwintern sie an geschützten Orten. Stimmt, die liegen dann manchmal wie tot im Keller. Also dann besser nicht stören. Ja, wer zirpt da eigentlich? Nee, der ist es nicht. Das ist ein Marienkäfer. 7 Punkt. Da sonnt sich eine Streifenwanze auf der Möhrenblüte. Das sieht aus wie ein Bonbon auf Beinen, so schwarz-rot gestreift, wie die ist. Heißt aber, ich schmeck eklig. Ui, und die sieht aus wie eine blaue Hummel, ist aber unsere größte Biene, die Holzbiene, lebt im Gegensatz zu anderen Bienen und Wespen nicht in Staaten, nagt lange Nestgänge in totes Holz, hinterlegt dort Pollen als Nahrung für die Larven und die Holzbiene profitiert wie die Streifenwanze vom Klimawandel. Heißt, sie lebte früher mehr im Süden und breitet sich jetzt immer weiter nach Norden aus. Und da ist ja mein Zirper. dachte ich es mir doch, eine grüne Laubheuschrecke. Ja, wie sagte schon meine Biolehrerin, der August ist der beste Heuschreckenmonat. Da singen die Männchen fast aller Arten. Hallo Mädels, hier bin ich. Ja, wobei singen, eigentlich reiben sie ihre Flügel aneinander und die Weibchen hören das Geräusch davon über kleine Trommelfelle in den Beinen. Mal schauen, ob ich mir das an der hier mal ansehen kann. Weggehüpft. Dann esse ich jetzt erstmal den Kuchen weg, Wespe, und warte auf den Abend. Vielleicht kann ich daher noch ein paar Stechmücken beobachten.
Stefan Hübner, Wissenschaftsjournalist beim Hessischen Rundfunk. Da summt und brummt also so einiges an heißen Tagen, was im Vergleich zu anderen Tierarten erstaunlich ist. Immerhin haben zum Beispiel Vögel ihre Fortpflanzungszeit längst hinter sich. Die ersten rüsten sich gar frisch gemausert schon für den Herbstzug, die Mauersegler und Pirol zum Beispiel. Melanie von Orloff ist Biologin und Projektleiterin in Berlin beim NABU rund um Hornissen, Hummeln, Bienen und Wespen. Und über letztere, die Wespen, möchten wir nun miteinander sprechen. Guten Abend.
Guten Abend.
Frau von Orloff, jetzt gerade dauert es ja tatsächlich nicht lange. Man hat das Saftglas in der Hand und das Stück Kuchen auf der Gabel und da sind die Wespen schlagartig da, oft nicht nur eine, sondern ein ganzes Gewusel. Warum machen die sich nicht wie andere Tiere gerade startklar für die kältere Jahreszeit, sondern drehen jetzt erst so richtig auf?
Ja, bei denen fängt das Jahr alles ein bisschen später an. Das sind langzyklische Arten, die ganzen Kurzkopfwespen, so wie wir Biologen sie nennen. Das ist also die deutsche und die gemeine Wespe im Wesentlichen. Die sind nämlich eigentlich jetzt erst so auf Touren gekommen. Und für die ist tatsächlich August und auch so die erste Septemberhälfte ist der Sommer. Die Zeit, wo sie am größten sind, am stärksten sind, am meisten Brut haben und auch dann die entscheidende Brut, nämlich genau die für die nächste Generation. Und das heißt, sie brauchen kräftig Futter, also Zucker und Eiweiße.
Die finden sie bei uns. Insekten suchen und finden dich, haben wir gehört. Wie ist das mit den Wespen grundsätzlich und speziell auch in diesem Jahr? Es heißt, es gäbe da eine echte Plage. Sind das mehr als in der Vergangenheit?
Also tatsächlich bekomme ich das als Fragestellung jedes Jahr auf den Tisch. Ich glaube persönlich, dass es natürlich einmal regionale Unterschiede sind. Also wir hatten so Regenjahre wie 2017. Da sind tatsächlich weniger Völker groß geworden und erfolgreich gegründet worden. Aber es sind natürlich auch Wahrnehmungsgeschichten. Wenn wir im Sommer natürlich mehr draußen sind und auch mehr die Natur erleben und mehr im Draußen essen, dann bekommen wir die natürlich auch eher mit als in Jahren, wo wir vielleicht eher zu Hause bleiben, weil das Wetter einfach mies ist. Also daher ist es sehr schwer, das zu quantifizieren. Es gibt keine offizielle Erhebung, es gibt keinen Mikrozensus oder Makrozensus, keiner zählt die Viecher. Wir können einfach nur sagen, sie sind jeden Sommer da, verlässlich.
Mein persönlicher Test gestern Nachmittag ergab, so viele Wespen wie aktuell waren es gefühlt jedenfalls selten. Ein einziger Spießrutenlauf mit Teller in der Hand vom Tisch aufgesprungen, weggelaufen, reingegangen ins Haus, wieder rausgesetzt an den Tisch. Was hilft da eigentlich am besten?
Naja, also erstmal natürlich wehret den Anfängen. Da sind wir natürlich schon oft drüber hinaus. Das heißt, schon frühzeitig im Jahr eigentlich gucken in meiner Umgebung, ob sich irgendwo Wespen häuslich niederlassen. Und das haben wahrscheinlich auch viele Leute einfach verpasst. Mal so eine kleine Wespe, die da irgendwo reinhuscht, auch wenn sie 2 Zentimeter groß ist und eine Königin, das wird dann einfach mal kurz ignoriert und gar nicht groß weggeschmissen.
Die sollte man eigentlich vertreiben?
Das ist, naja, genau, da müsste man natürlich rechtzeitig interagieren. Das heißt, wenn ich da sehe, da ist eine Ritze, eine Spalte, wo ich vielleicht sogar schon mal vor ein paar Jahren ein Wespennest hatte, das sollte ich natürlich zumachen und zwar frühzeitig im Jahr und nicht jetzt. Jetzt ist es tatsächlich dann zu spät. Man kann da keine aktiven Wespennester mehr einschließen. Das sollte man keinesfalls tun. Das heißt, erstmal vorbeugen, dass es überhaupt keine Wespennestansiedlung in meinem Umfeld gibt. Aber wenn es natürlich erstmal da ist, die Wespen, ja, kann man ganz sicher sein, auch ohne eigenes Wespennest in der Umgebung werde ich Wespen am Tisch haben. Und auch hier heißt es, wehret den Anfängen. Das heißt, ist das mein eigener Tisch, mein eigener Balkon, dann sollte man die erste Wespe, die bei mir zu Besuch ist und sich vielleicht bei mir verlustieren will, gar nicht erst erfolgreich werden lassen. Also ich sag mal klassisch Glas über die erste Wespe und beiseite stellen, bis man zu Ende gegessen und abgeräumt hat. Und dann ist die Wespe wieder freilassen. Dann ist sie nicht erfolgreich. Aber eine Wespe, die erfolgreich nach Hause kommt, die sagt den anderen natürlich auch, hey, ich habe das gefunden, es schmeckt total lecker, hier, probiert mal. Und das haben wir gerade so in klassischen Biergärten, sag ich mal, oder Restaurants mit Außenterrasse. Da hat sich die gesamte Umgebung eingeflogen. Und da ist es natürlich dann wirklich vergebliche Liebesmühe, noch zu versuchen, hier irgendwie mit großen Vorsichtsmaßnahmen zu arbeiten. Da wissen alle Wespen, hier gibt es zuverlässig jedes Mal zu den Öffnungszeiten was zu beißen.
Also da hilft auch nicht mehr Wasser zu versprühen oder Ablenkungsfutter aufzustellen.
Ein paar Wassersprühen ist gar nicht schlecht.
Nicht
aber
schlecht.
Ablenkungsfutter würde ich nicht machen, denn wie bringt man den Viechern bei, da dürft ihr essen und bei meinem Teller nicht. Das kapiert keine Wespe.
Ein paar Erdbeeren, ein Marmeladenbrot, ein Stück Grillfleisch, prompt sind die da. Gibt es denn etwas, was Wespen am besten schmeckt?
Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Sie wollen in erster Linie Zucker und in erster Linie Fleisch, Proteine, sage ich mal. Und dabei unterscheiden die halt nicht großartig, ob das irgendwie eine tote Maus ist, die sie irgendwo finden, Insekt, was sie erbeuten, oder unser schönes Grillfleisch. Das ist für die erstmal alles dasselbe, nämlich Eiweiß. Und das hängt tatsächlich auch von den Völkern und dem jeweiligen Status so ab, im Bedürftigkeitsstatus, ob die mehr auf Eiweiße fliehen oder gerade mal mehr auf Zucker. Das kann sich tatsächlich auch im Laufe des Jahres und auch in den einzelnen Gebieten sehr ändern. Also daher, wer jetzt mein zuverlässig Erdnummer mit Zuckerwasser, die beiseite lenken können, kann erleben, beim nächsten Mal funktioniert das überhaupt nicht mehr, weil dann wollen sie plötzlich alle Eiweiß.
Gibt es denn umgekehrt Geschmacksrichtungen oder Gerüche, die Wespen gar nicht mögen, womit man die abwehren könnte?
Ja, wenn das so wäre, dann wäre ich Millionär. Das wäre so toll. Das würden alle gerne hätten. Irgendwas, was man die wirklich ablenken kann, das funktioniert leider gar nicht. Weil die Tierchen haben einen sehr guten Geruchssinn und sie lassen sich eigentlich von nichts davon abhalten, diesen Geruch wahrzunehmen. Ich meine, die fressen normalerweise auch Aas. Ja, also das heißt, sie gehen an tote Tiere. Das kann noch so sehr stinken, das ist denen egal. Die wollen nur die Eiweiße haben und die holen sie sich da raus. Also daher kein Kaffeepulver verbrennen, keine Spicken von Orangen oder sonstige Dinge kann das Problem eigentlich lösen, dass sie das riechen und dass sie daran wollen.
Ist das Essen eigentlich für die Fänger selbst oder für ihren Nachwuchs? Also was machen die Wespen mit diesen Happen?
Ja, also den Happen, der wird ordentlich durchgekaut, wenn es sich um ein Stück Eiweiß handelt, also ein Stück Fleisch, sage ich jetzt mal. Das wird ordentlich durchgekaut und wird nach Hause getragen und dort geschwisterlich geteilt, um dann an die Larven verfüttert zu werden, also die Nächstwespengeneration. Wenn sie was Zuckerhaltiges zu sich nehmen, also unseren Saft mitgefleckt haben, dann wird der auch zu Hause schön verteilt, da kriegt jeder seinen Teil. Denn das ist tatsächlich der Treibstoff für die erwachsenen Wespen, also die, die wir rumfliegen sehen.
Melanie von Orloff von der Naturschutzorganisation NABU. Herzlichen Dank für das Gespräch. Haben wir trotz Corona einen richtigen Sommer gehabt? Was die Wespenfülle anbelangt, ist es offenbar so wie immer. Ja, Corona schränkt uns ein in diesem Sommer. Zwar können wir uns immer noch treffen, aber dann eben am besten an der frischen Luft und mit Abstand. Was auf ein Neues zeigt, dass das Virus oft Trends verstärkt, die es vorher schon gab. Draußen sitzen, in Abhänglocations mit Bier und Pizza aus dem Pappkarton. Jetzt sind Stühle und Tische bis zur Bordsteinkante hinzugekommen, wo bisher Autos geparkt waren. Die Stadt, ein einziges mediterranes Sommerlokal. Wie wird das wohl im Herbst, wenn die Tische und Stühle wieder eingemottet werden? Ende des Open-Air-Treibens, das in manchen Parks und auf manchen Plätzen noch einfach zu krass ausartete. Bevor es wieder kalt und dunkel wird, huldigen wir heute aber nochmal ausgiebig dem Sommer, jetzt zusammen mit Joachim Ringelnatz.
Zupft dir ein Wölkchen aus dem Wolkenweiß, das durch den sonnigen Himmel schreitet, und schmücke den Hut, der dich begleitet, mit einem grünen Reis. Verstecke dich faul in der Fülle der Gräser, weil's wohltut, weil's frommt. Und bist du ein Mundharmonikabläser und hast eine bei dir, dann spiel, was dir kommt. Und lass deine Melodien lenken von dem freigegebenen Wolkengezupf. Vergiss dich. Es soll dein Denken nicht weiter reichen als ein Grashüpferhupf.
Der Sommer 2020 wiederum wird wohl eingehen in die Geschichte als der Corona-Sommer. Mitte März fing der Lockdown an. Erstmal war fast alles geschlossen. Dann kamen die Lockerungen und das heiße Wetter. Inzwischen haben viele Schwimmbäder und Badeseen zwar wieder geöffnet, was aber nicht bedeutet, dass man auch reinkommt. Manch einer bekommt keinen Slot, andere keinen Parkplatz. Auf dem Weg zum Großkrotzenburger See zum Beispiel bildeten sich an diesem Wochenende schon morgens endlose Autoschlangen weit vor der Einfahrt. Eine andere Herausforderung ist es aber auch, die strengen Auflagen umzusetzen. Abstand halten? Nicht auf dem Badehandtuch, finden einige. Nina Michalk über die Situation unter anderem am Langener Waldsee.
Wer am Eingang auf den Langener Waldsee zuläuft, wird mit türkisblauem Wasser und weitläufigen Stränden begrüßt. Nicht umsonst wird er das hessische Mittelmeer genannt. Auf einer Decke sonnt sich Corinna Cäsern.
Sonne ist da, Wasser ist da. Und das Einzige, was mich vorhin ein bisschen genervt hat, war, dass wenn man reinkommt, dass man da auch einen Mundschutz anziehen muss, was ich ein bisschen für übertrieben halte.
Ein typischer Konflikt mit den Corona-Regeln. Ist nicht viel los, scheinen sie übertrieben. Doch Michael Kraus, Verantwortlicher der Stadt Langen, weiß es besser. Rückblick. Ein heißes Wochenende im Juli. 4000 Leute tummeln sich am See und plötzlich...
Wie von Zauberhand kamen dann Massen von Leuten an. Die sind aus den Wäldern gekommen. Die haben überall geparkt und es war wirklich Chaos pur. Entsprechend haben wir jetzt auch Maßnahmen eingeleitet, dass wir Barrieren an der Zufahrt vorne am Eingangsbereich aufbauen und auch mit Security dann eben bestücken.
15.000 Menschen könnten sich auch nach Corona-Regeln am Waldsee aufhalten. Die Stadt hat die Zahl auf 5.000 reduziert. Zu schwierig ist es, die Sicherheitsmaßnahmen durchzusetzen, wie die Diskussion vor dem Essensstand beweist.
So, die Herren, eine Frage. Warum habt ihr keine Masken auf hier am Kiosk?
Muss man nicht sagen, haben wir voll vergessen.
Leider vergessen, das gilt eigentlich nicht. Normalerweise darf der Ausschank hier nichts verkaufen, wenn ihr keine Masken auf habt. Wenn das Gesundheitsamt kommt, dann machen die uns den Laden dicht.
Ich meine, wo liegt der Sinn der Sache, dass wir jetzt hier eine Maske tragen, obwohl wir in der freien Natur sind?
Ich meine, die Zahlen von Deutschland gehen runter.
Leider gehen sie gerade wieder hoch.
Echt, das habe ich gar nicht gesehen.
Da, bitte setzen Sie Ihre Maske auf. Wir sind ja Badbetreiber, ja? Also wir sind verantwortlich für das Ganze, dass sich hier niemand ansteckt, dass sich kein Hotspot bildet bei uns. Die haben gedacht, viele Leute können in den Urlaub fahren und deswegen machen wir auf unter allen Bedingungen und wir müssen halt an die Eigenverantwortung von euch allen, von euch Badegästen.
Etwas übersichtlicher ist die Lage im Brentanobad in Frankfurt. Die Hälfte des großen Beckens ist mit Bändern in schmale Bahnen eingeteilt. Geschwommen wird im Kreisverkehr. Das finden viele sogar praktisch.
Weil sonst schwimmen ja alle immer kreuz und quer. Und ich finde es auch so entspannt, dass hier jetzt einfach nicht so überfüllt ist wie sonst.
Irgendwie sicher auch ja. Und geregelt.
Als vorhin Leute tatsächlich nah zusammengesessen haben, dass direkt der Bademeister kam, meinte, bitte halt etwas Abstand.
Der Eintritt im Brentanobad ist reglementiert. Tickets gibt es nur übers Internet. Einmal für vormittags, einmal für nachmittags. Schichtleiter Benjamin Winter erklärt warum.
Zwischen 14 und 15 Uhr reinigen wir praktisch komplett alle Duschen, alle Umkleideschränken mit einem Flächendesinfektionsmittel. Die Leute akzeptieren es auch einfach, sind froh, dass wir einfach aufhaben und ja, es wird positiv gesehen.
Außer Abstandsregeln und Maskenpflicht ist hier nicht so viel anders. Sprungbretter gibt es keine, dafür aber kleine Rutschen.
Also die Rutschen haben wir gesperrt, weil dort halt sich auch Schlangen bilden. Und es sind ja vornehmlich Kinder. Und Kinder dann immer wieder darauf hinzuweisen, bitte Abstand halten, ist schwierig und ist eigentlich auch nicht umsetzbar.
Zurück an den Langener Waldsee. Eine Familie aus Hamburg ist auf Deutschland-Tour, im Schlepptau 4 Kinder.
Also ich finde es super toll.
Nur ich finde es nicht so toll, dass die Menschen einfach nicht die Abstandregeln einhalten. Guck mal, wenn man bei der Plattform da runterspringt, da sind 10 Leute oder so drauf, aber eigentlich dürfen nur 4 drauf.
Aufgrund der anhaltenden Situation mit der Pandemie möchten wir die Auch das müssen die Bademeister wie Jan Geier immer wieder kontrollieren. Erst gibt es Durchsagen. Helfen sie nicht, geht's mit dem Boot zur Badeinsel.
Na, habt ihr Spaß? Ist ja auch vorbildlich, 1,5 Meter Abstand. Nee, Leute, kommt. Seid auch so nett. Ihr könnt am Strand zusammenliegen. Aber hier auf der Badeinsel 1,5 Meter.
Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Doch die meisten Gäste haben ein Einsehen. Die Wiese ist mit viel Abstand belegt. Auch im Wasser werden Ansammlungen weitgehend vermieden. Dort steht auch Sascha mit ihrem Freund und genießt den Sommer.
Ich meine, man kann trotzdem schwimmen gehen. Die Leute versuchen, möglichst Abstand zu halten. Ich finde es ja gut, wenn man ein bisschen aufpasst. Und das sollte man ja auch. Deswegen, also ich bin zufrieden.
Jetzt bleibt der Langener Waldsee allerdings bis auf Weiteres erstmal geschlossen wegen des Parkchaos am Wochenende. Hochsommer, Zeit der Ekstase. Viel Haut, kurze Röcke und Shorts, die Girlies tragen bauchfrei und bei manch einem spielen die Hormone verrückt. Es wird geflirtet und mehr. Jetzt ist auch die Zeit der Unvernunft, wenn es so brütend heiß ist wie dieser Tage, wenn wir im eigenen Saft schmoren, wenn jeder Schritt und jede Bewegung zur Kraftanstrengung werden, dann wollen wir uns nur noch abkühlen. Allerdings auch an Stellen, von denen man eigentlich weiß, dass sie gefährlich und verboten sind. Erst am Samstag gab es in Hessen wieder einen tödlichen Badeunfall. Ein 17-jähriger Nichtschwimmer ertrank in einer Kiesgrube bei Darmstadt. Auch das war keine offizielle Badestelle. Sein Freund, der ebenfalls nicht schwimmen konnte, versuchte, den Mann noch zu retten, erfolglos. Achim Wiese ist Pressesprecher des DLRG, das ist die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, die größte freiwillige Wasserrettungsorganisation der Welt. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Pirott.
Herr Wiese, dieses Jahr gab es immer wieder diese Meldungen über Menschen, die in Flüssen ertrunken sind, in Seen, sogar im Bach. Gibt es in diesem Sommer tatsächlich mehr Unfälle und mehr Opfer als in den vergangenen Jahren?
Also zurzeit haben wir diese Tendenz tatsächlich, aber die Zahlen belegen im Moment noch was anderes. Vergangene Woche hatten wir ja die Sommerbilanz bekannt gegeben. Da war sogar von einem Rückgang der Zahlen zu spüren. Allerdings das vergangene Wochenende, Sie hatten das angesprochen, und das ist nicht nur in Hessen, sondern bundesweit war die DLRG also stets und ständig im Einsatz. Das waren hunderte von Einsätzen, die wir tatsächlich vollbringen mussten.
Wie hängt das mit Corona zusammen? Weil es Menschen gibt, die andere meiden aus Angst vor Ansteckung und deshalb inoffizielle Stellen aufsuchen?
Auch. Das größte Problem ist in der Tat, Sie hatten so einen schönen Beitrag über dieses Bad. Die Bäder begrenzen ihre Besucherzahlen und von daher suchen sich natürlich viele Menschen, um den Badespaß natürlich genießen zu können. Das kann man ja auch alles nachvollziehen. Leider suchen sie sich von daher eben Badestellen, die gar keine Badestellen sind, sondern eben irgendwelche unbewachten Wasserstellen. Ich höre von bundesweit von Plätzen, wo wir gar nicht vermuteten, dass da überhaupt Menschen auf die Idee kommen zu baden.
Am Wochenende in Hessen zum Beispiel auch in der Kläranlage?
Ja gut, Kläranlage, da gehe ich mal von aus, dass man da tatsächlich hineingefallen ist und da nicht unbedingt baden geht.
Mit Kopfsprung?
Mit Kopfsprung, ich kenne jetzt diesen konkreten Fall dort nicht, aber Kopfsprünge in unbekannte Gewässer sind sowieso zu meiden. Also das sollte man eigentlich wissen, 80 Sprünge dieser Art in unbekannte Gewässer enden im Rollstuhl und das jedes Jahr. Und da ist das Problem in der Tat, dass Männer diese 80 Sprünge vollbringen. Und da sollte man überlegen, ob man den Badespaß nicht tatsächlich anders genießen kann.
Ist das Übermut nach dem Motto, ich bin unangreifbar, unverletzbar, nichts kann mir was anhaben?
Durchaus. Das ist mit Sicherheit ein Grund, eine Ursache. Denn das Ertrinken ist in der Tat ein männliches Problem. 80% der Ertrunkenen sind männlichen Geschlechts. Und da spielt in der Tat Übermut, Leichtsinn, Unterschätzen der Gefahren, Überschätzen des eigenen Könnens und leider auch spielt Alkohol immer wieder eine große Rolle.
Im Beitrag eben ist angeklungen, dass nicht alle die Corona-Regeln verstehen oder akzeptieren. Ihre Bademeister haben ja zunächst einmal die Aufgabe und sind dafür ausgebildet, Ertrinken zu verhindern, nicht Abstandsgebote durchzusetzen. Beliebt machen sich die Bademeister damit wahrscheinlich nicht bei allen. Kam es da auch schon mal zu Handgreiflichkeiten oder zu Platzverweisen in diesem Jahr?
Also da kann ich für die Schwimmmeister kann ich natürlich nicht reden. Für unsere Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer weiß ich, dass diese Handgreiflichkeiten in der Tat noch nicht vorgekommen sind, glücklicherweise, sondern man durchaus weiß, wenn unsere Helfer und die Einsatzkräfte dort in ihren roten Kleidungen am Strand, am Ufer, am See, wo auch immer sind, dass sie eben tatsächlich da sind, wenn jemand in Not gerät. Und also auch Anpöbeln und solche Geschichten haben wir glücklicherweise noch nicht erleben müssen.
Jetzt kommt hinzu die Schwierigkeit von Kontrolle, denn Bademeister, die können ja kaum wissen, ob sich in dem Knäuel auf den Handtüchern tatsächlich um eine Familie handelt oder um ein bunt zusammengewürfeltes Häufchen Freunde. Was macht man dann in dieser Situation?
Ja gut, das ist die Aufgabe der Schwimmmeister dort vor Ort, die eben auch dort für die Ordnung zu sorgen haben. Die DLRG nimmt diese Ordnungsaufgaben nicht wahr und das wollen wir auch gar nicht. Wir sind für die Sicherheit der Menschen da, die im Wasser sind und sich dort bewegen. Und wenn sie in Not geraten, helfen wir. Für alles andere ist das Ordnungspersonal dort zuständig und wenn die Hilfe brauchen, ja gut, dann muss auch der Ordnungsdienst von außerhalb, nämlich die Polizei, unterstützen. Wir können da immer wieder nur an die Vernunft der Menschen appellieren und wir als DLRG haben festgestellt, dass offenbar diese Aufklärungsarbeit zumindest in Ansätzen funktioniert hat, dass die schlichten Baderegeln beherzigt werden und auch angenommen sind.
Wo das vielleicht noch nicht ganz so funktioniert, ist bei den Flüssen. Die werden sauberer, sie müffeln vielerorts auch nicht mehr so sehr. Jetzt ist das sehr einladend bei Temperaturen von 30 plus. Immer wieder heißt es trotzdem, man sollte da nicht rein. Leute gehen rein. Warum sollte man da nicht rein?
Also ein Fluss birgt viele Gefahren. Zum einen ist es eine Schifffahrtsstraße, in der Regel jedenfalls, und dort fahren Schiffe. Man geht auch nicht mit seinen Kindern auf der Autobahn spielen. Das ist das eine. Schiffe, die dort entstehen, zum Beispiel ein Sog, der einen mitziehen kann. Und Sog, Strömung, der Fluss fließt und hat auch eine große Strömung. Und wenn man dort hineingerät, dann ist es fast schon zum Scheitern verurteilt, dort wieder herauszukommen, zumindest als wirklich ungeübter Schwimmer. Selbst geübte Schwimmer haben ihre Probleme, aus solcher Strömung herauszukommen. Es bilden sich Strudel beispielsweise an Brückenpfeilern, die sehr gefährlich sind und Menschen nach unten ziehen können. Und vorbeifahrende Schiffe durch diesen Sog erscheint zumindest mal das Wasser plötzlich und dann geht es weg und kommt aber auch wieder zurück und kann Menschen, insbesondere Kinder, mit ins Wasser ziehen. Und wenn man dann nicht schwimmen kann, Sie sprachen von diesen beiden Beispielen der 17-jährigen Männer, die nicht schwimmen konnten, das nimmt leider in Deutschland tragisch, dramatisch zu. Die Schwimmfähigkeit lässt nach.
Also nicht auf Flüsse ausweichen, aber wenn in den Bädern dann die Vorschrift zum Beispiel ist, 18 Personen maximal auf einer 50-Meter-Bahn, wie viel ist da noch übrig von der Leichtigkeit der Sommerbadefreuden?
Also die DLRG möchte ja nicht die Spaßbremse sein, das muss auch klar sein. Aber man kann schon eben dort baden, wo eine Aufsicht ist. Denn einfach, das ist die Lebensversicherung im Grunde genommen. Und wenn ich denn doch einen Ort aufsuchen muss, aus welchen Gründen auch immer, wo keine Aufsicht ist, dann bitte nicht alleine dort baden gehen, sondern wenn ich alleine bin, dann zumindest mal Menschen suchen, die schon dort im Wasser sind, damit ich wenigstens im Falle, wenn ich in Gefahr gerate, um Hilfe zu bitten oder um auch mich kenntlich zu machen, hallo, helft mir, ich bin in Gefahr.
Achim Wiese, Pressesprecher des DLRG. Besten Dank. Sommer. Das Wetter ist herrlich, die Ferien sind groß, aber unter die Leichtigkeit oder für manche eingeschränkte Leichtigkeit mischt sich allmählich auch eine gewisse Melancholie. Der Kalender füllt sich mit Herbstterminen. Schon werden die ersten warmen Anziehsachen angeboten. Die Tage werden kürzer und manchmal riecht es sogar ein bisschen nach Herbst. Bald wird der Sommer matt. Der Wind dreht und die Fenster bleiben zum ersten Mal nachts wieder zu. Erich Kästner, den wir eingangs schon zitierten, vergleicht diesen Monat mit der Arbeit der Landwirte.
Nun hebt das Jahr die Sense hoch und mäht die Sommertage wie ein Bauer. Wer sät, muss mähen. Und wer mäht, muss säen. Nichts bleibt, mein Herz. Und alles ist von Dauer. Stockrosen stehen hinterm Zaun, in ihren alten, brüchig seidnen Trachten. Die Sonnenblumen, üppig, blond und braun, mit Schleiern vorm Gesicht, schon aus wie Frauen, die eine Reise in die Hauptstadt machten. Wann reisten sie? Bei Tage kaum, stets leuchteten sie golden am Stakete. Wann reisten sie? Vielleicht im Traum? Nachts, als der Duft vom Lindenbaum an ihnen Abschied süß vorüberwehte? In Büchern liest man groß und breit, selbst das Unendliche sei nicht unendlich. Man dreht und wendet Raum und Zeit, man ist gescheiter als gescheit. Das Unverständliche bleibt unverständlich. Ein Erntewagen schwankt durchs Feld. Im Garten riecht's nach Minze und Kamille. Man sieht die Hitze, man hört die Stille. Wie klein ist heut die ganze Welt, wie groß und grenzenlos ist die Idylle. Nichts bleibt, mein Herz, bald sagt der Tag gut Nacht. Sternschnuppen fallen dann, silbern und sacht, ins Irgendwo, wie Tränen ohne Trauer. Dann wünsche deinen Wunsch, doch gib gut Acht. Nichts bleibt, mein Herz, und alles ist von Dauer.
Ein Auszug aus Erich Kästners Gedicht Der August. Hochsommer, auch eine Paradezeit für Gestirne. Ein Strom von Sternschnuppen, wie gerade gehört, wird uns demnächst beglücken. Magisch, mythisch, der Sternenhimmel im August. Jupiter und Saturn, Venus und Merkur, Glanzpunkte und zum Teil zum Greifen nah. Die Schönheit dieses nächtlichen Firmaments beflügelt schon lange die Fantasie. Man spricht von den Hundstagen, die gehen von Ende Juli bis Ende August. Aber woher kommt der Begriff?
Der Ursprung der Hundstage findet sich in der griechischen und römischen Mythologie. Der Stern Sirius stand dort für Hitze, Feuer und Fieber. Bereits im 8. oder 7. Jahrhundert vor Christus schrieb der altgriechische Dichter Homer: Hell zwar glänzt er hervor, doch zum schädlichen Zeichen geordnet, denn er bringt ausdörrende Glut den elenden Menschen. Und auch bei uns in Deutschland hatte Sirius keinen guten Ruf. Die Hundstage wurden ab dem 15. Jahrhundert als Unglückszeit angesehen. Doch warum sagen wir Hundstage? Eine Antwort findet sich bei den alten Römern. Dort tauchte Sirius in der 3. Juliwoche am Himmel auf und das umliegende Sternbild bekam den Namen Canis Major, der große Hund. Und die 4 Wochen nach Sirius Erscheinen wurden Dies Canicularis, die Tage des Hundsterns, getauft. Die Babylonier sahen in Sirius den Hund des himmlischen Jägers Orion, der seinem Herrn hinterherjagte. Denn Sirius und Orion liegen am Firmament nah beieinander. Und was hat Sirius da oben im Himmel mit der Hitze auf der Erde zu tun? Darum ranken sich viele Mythen und Sagen. So soll Sirius in unerwiderter Liebe zu Opora, der Göttin des Erntesegens, entbrannt sein. So stark, dass die Menschen die Götter um Hilfe anflehen mussten, weil es zu heiß wurde. Die Griechen glaubten, der Sirius würde die sengende Kraft der Sonne verstärken und das Land ausdörren. Für die ägyptischen Pharaonen dagegen kündigte das Aufgehen des Sirius ab 2000 vor Christus die jährliche Nilschwemme an, die für das Überleben der Bevölkerung wichtig war. Denn die Flut überschwemmte den Boden und machte ihn besonders fruchtbar. Sogar Fata Morganen in der Wüste wurden im arabischen Raum durch Sirius erklärt. Es handele sich dabei um vom Himmel tropfenden Speichel des Hundsterns. Und auch in Russland findet man Hinweise auf die Hundstage. Das russische Wort für die Sommerferien, Kanikul, leitet sich von der lateinischen Bezeichnung Dies Canicularis, eben den Hundstagen, ab. Wer jetzt jedoch schon Ausschau nach Sirius halten will, der wird enttäuscht. Für uns in Mitteleuropa taucht Sirius erst später im Jahr am Nachthimmel auf, nämlich im Winterhalbjahr. Beim Blick in den Himmel sehen wir Sirius dann als Teil des Sternbildes Großer Hund besonders hell leuchten, denn er ist der hellste sichtbare Fixstern am Nachthimmel. Heben wir nachts den Kopf, finden wir den großen Hund südlich des Himmelsäquators und südöstlich des Orions. Durch den westlichen Teil des Sternbildes zieht sich die Milchstraße. Genau genommen besteht Sirius übrigens aus 2 Sternen, ist also ein sogenannter Doppelstern. Obwohl wir Sirius erst später im Jahr sehen können, dauern auch unsere Hundstage vom 23. Juli bis zum 23. August. Tatsächlich sind sie nicht unbedingt die heißesten Tage des Jahres, diese sind oft schon früher im Juli. Die Hundstage sind also in vieler Hinsicht eher ein Mythos.
Lea Schembaum berichtete, jetzt im August werden die Nächte wieder länger. Wir haben also viel Zeit, das Treiben am Himmel zu beobachten. Wir haben in dieser Sendung schon gehört, dass diesen Sommer, wie das ein bisschen anders, auch besonders ist. Und das gilt ebenfalls für den Blick in die Sterne. Zum einen, weil wir nach Monaten in den heimischen 4 Wänden die Gelegenheit zum kosmischen Freigang vielleicht noch mal intensiver genießen. Zum anderen aber auch, weil es diesen Monat eine ungewöhnliche Dichte gibt an Himmelsgeschehnissen, die wir nun besprechen möchten mit Walter Gröning. Er ist der erste Vorsitzende der Sternwarte Wetterau e.V. Guten Abend.
Ja, einen schönen guten Abend.
Herr Gröning, da legen sich nun also Menschen auf die Lauer, weil es Sternschnuppen regnet, die sogenannten Perseiden. Was genau bekommen wir zu sehen?
Ja, wir haben auf jeden Fall in diesen Augusttagen, also in den nächsten Tagen, eine wirklich erhöhte Dichte an Sternschnuppen am Himmel. Und das beginnt schon mit Einbruch der Dunkelheit, ist aber dann ganz bevorzugt in der 2. Nachthälfte nochmal intensiver.
Benannt sind die nach dem Sternenbild des Perseus, einem Helden aus der griechischen Sage, denn aus seiner Mitte scheinen die Schuppen zu entspringen. Was aber ist der wahre Grund für die Perseiden? Wie entstehen die?
Ja, Sternschnuppen generell, das gilt auch für die Perseiden, sind sozusagen verglühende Staubteilchen oder kleine Gesteinsbrocken. Sagen wir mal von Erbsengröße, Kirschkerngröße, aber auch mal ein faustgroßes Stück kann dabei sein. Und ihren Ursprung haben sie in einem Kometen, den Kometen Swift-Tuttle, der sozusagen sich bei dem Umlauf um die Sonne, auch in der Erdnähe, auflöste in der Vergangenheit und noch weiter auflösen wird. Und die Erde taucht jedes Jahr zur gleichen Zeit an der gleichen Stelle in dieses Trümmerfeld an kosmischen Gesteinen.
Wenn Sie sagen, es gibt da eine Wiederkehr, warum ist das dann in diesem Jahr so besonders?
Es ist erstmal beobachtungstechnisch interessanter, weil der Mond im Moment abnimmt. Das heißt, wenn es dann dunkel wird, die Sonne ist untergegangen, haben wir eine bessere Sicht im Moment auf diesen Sternschnuppenstrom, auf die Perseiden. Und das ist also ein Vorteil, der abnehmende Mond macht den Himmel nicht so hell. Das gilt aber im Moment so für eine Zeit bis etwa 1-2 Uhr in der Nacht. Da wird es ein bisschen heller durch den aufgehenden Mond. Besonders ist auch vielleicht noch, dass wir weniger künstliche Flugzeuge am Himmel haben. Wir wissen das alle, Corona-bedingt. Das heißt, das Funkeln der Flugzeuge und Blinken der Flugzeuge fällt ein bisschen weg und dadurch können wir die Sternschnuppen wesentlich besser genießen.
Das heißt, es könnte stündlich bis zu 100 Sternschnuppen regnen. Gleichzeitig sind die wahnsinnig schnell, mehr als 200 Kilometer pro Sekunde haben sie drauf. Bekommt man die denn tatsächlich so schnell erfasst?
Ja, natürlich. Das ist wie bei den Sternschnuppen. Man sieht sie schnell und ehe man es begriffen hat, und sind sie auch schon wieder weg. Beobachtet man mit mehreren Menschen zusammen, dann sieht man das ja immer wieder. Oh, ich habe da gerade eine gesehen. Guck mal dahin und da ist sie weg. Das ist so bei den Sternschnuppen. Sie sind wahnsinnig schnell, gar keine Frage. Sie haben die Geschwindigkeit gerade genannt. Das ist kaum vorzustellen, dass man so eine Strecke von Kassel nach Frankfurt in einer Sekunde zurücklegen könnte. Als Sternschnuppe wohlgemerkt. Und ja, so sieht das dann aus und sie sind dann deswegen überraschend. Die Anzahl variiert. Wie viele es letztendlich werden, ist immer noch auch ein kleines, sagen wir mal, Rätsel. Wir können vielleicht ganz viele, noch mehr als 100 pro Stunde erwarten in den nächsten Nächten. Das weiß man nicht ganz genau, weil wir nie voraussagen können, wie dicht die Teile der Trümmerwolken sind, in die die Erde fliegen wird.
Und die kann der Laie sehen mit so einem Otto-Normalverbraucher-Fernrohr?
Noch nicht mal. Also Fernrohr ist überhaupt nicht erforderlich, kein Fernglas. Das Beste ist gerade in diesen lauen Sommernächten, man geht raus, aus der Stadt raus, an den Stadtrand. Noch besser sind wirklich ländliche Regionen, die dunkel sind. Wir produzieren ja nachts viel Licht in den Städten. Das würde das Ganze wieder behindern, die Sichtbarkeit auf die Sternschnuppen. Also raus aus den Städten mit einer Decke, Picknickkorb und einen nächtlichen Blick zum Himmel riskiert. Mit bloßem Auge sieht man sie am besten. Sie werden über den ganzen Himmel sausen in alle Himmelsrichtungen.
Es bleibt aber nicht nur bei den Sternschnuppen. Einer der großen Stars dürfte auch Jupiter sein, der um sich selbst wirbelt. Saturn und Mars gewinnen an Helligkeit. Wie zeigen die sich am Himmel?
So ist es. Der Spätsommer und auch der Herbst, der vor der Tür steht, der wird uns die großen Planeten, aber auch unsere Nachbarn Mars zeigen. Im Moment mit Einbruch der Dunkelheit sieht man sofort als erstes im Süden tief stehend den hellen Jupiter. Er ist mit Abstand der hellste Stern dort und augenfällig für jeder Mann, jeder Frau. Und nur wenige, ich sag mal, Vollmonddurchmesser daneben, weiter östlich, sehen wir auch einen auffälligen Stern. Der entpuppt sich dann, wenn man ihn im Fernrohr anguckt, als Saturn, also der Planet mit den Ringen. Das ist aber tatsächlich erst mit einem Fernrohr sichtbar. Wer noch länger aufbleibt und weit nach Mitternacht im Moment noch den Blick zum Himmel genießen möchte, der kann dann auch noch drittens den Mars beobachten, der auch in diesem Jahr etwas ganz Besonderes darstellt. Er ist sehr gut sichtbar, er wird noch besser sichtbar im Herbst und das vor allem auch dann am frühen Abend.
Sie selber dürften ja jetzt auch mächtig eingespannt sein und die Nacht zum Tage machen. Was fasziniert Sie persönlich beim Blick in den Himmel?
Also ich gehöre vielleicht zu denen, die das Gen haben, das Sternguckergen. Das mache ich seit meiner Jugend, habe das dann auch zu meinem Beruf gemacht und über das Studium der Astrophysik. Und selbst jetzt in meiner jetzigen Tätigkeit im Schuldienst unterrichte ich Naturwissenschaften und Ethik, Philosophie und versuche auch jüngeren Menschen nochmal die Astronomie beizubringen, wo immer es geht. Natürlich auch an den Sternwarten in Hessen, die ich mitbetreue.
Walter Gröning, er ist der erste Vorsitzende der Sternwarte Wetterau e.V. Vielen Dank. Ein Tor zum Universum wird aufgestoßen, zu den Weiten des Alls und wir selbst sind nur ein kleines Rädchen im magischen, großen, kosmischen Kreislauf. Das war HR2 Kultur, der Tag, richtig Sommer, ein Schnelltest. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pieroth.